Blasi gegen Markus. Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markus Somm. Exklusiv auf Radio 1. Präsentiert von Dun & Bradstreet. Ihrem Anbieter für Wirtschaftsinformationen. Egal ob bei Stammdaten, Risikomanagement, Marketing oder Compliance. Mit den Daten von Dun & Bradstreet liegen Sie immer richtig. dnb.com/ch.
Roger gegen Markus an dem Montag. Wir reden über den Bundesrat Rösti. Die letzte Woche in Zürich wieder eine grosse Rede. Wie hat er gewirkt? Dann die AHV-Abstimmung, sehr emotional. Wie geht denn das weiter? Dann Gaza, die Unfrasen. UNO-Mitarbeiter sind entlassen worden, weil sie der Hamas geholfen haben, mitgemacht haben. Viele Staaten wollen jetzt Geld nicht mehr geben. Und der Donald Trump verhindert eine Lösung des Problems an der Grenze gegen Mexiko. Reden wir doch zuerst, Markus, über den Bundesrat Rösti. Die traditionelle Tagung vom Tagesanzeiger am letzten Donnerstag. Zu Zürich war der, Politik, Wirtschaft, Medien. Eine grosse Rede hat er gehalten. Wie hat er auf dich gewirkt?
Gut, ich habe ihn schon ein paar Mal erlebt und ich finde, er wirkt einfach sehr gut. Also sympathisch, überlegt, intelligent und ich finde auch, er sagt deutlich, was er findet. Also es ist nicht einfach irgendwie, was man ja sonst bei den Bundesräten hat, dass sie einfach sehr diplomatisch sind, das ist er nicht. Und trotzdem nicht irgendwie, nicht aggressiv und nicht polarisierend, gar nicht. Also wirklich, ich finde, sehr gute Rede.
Ich habe auch gefunden, souverän, engagiert, dossierfest und zum Teil sogar witzig. Er hat vor allem über Energie natürlich geredet und über den Verkehr. Das sind die grossen beiden Blöcke in seinem Departement. Und er hat offenbar keine Angst, Sachen zu ändern, nicht machen Business as usual wie andere. Offenbar die Post diese Woche wird etwas Grosses ankündigen, nur noch dreimal pro Woche Briefpost. Also eine Schweizer heilige Kuh wird da geopfert und er ist offenbar bereit dazu und es gibt keine Anpost mehr etc. Also Mut hat er.
Ja gut, und das Lustige ist ja, dass die Medien jetzt nochmal über den Rösti schreiben und sagen, eben, er will die Anpost abschaffen und so weiter. Aber vom Präsident von der Post kein Wort. Wo der Christian Löwra ist, ein Gewerkschafter und SP-Präsident in ehemaligen, das ist gar kein Thema. Dabei ist ja das Tod sicher eigentlich auf dem Mist gewachsen vom Löwra. Aber der Löwra tut ja wahrscheinlich jetzt da noch gerne den Rösti für schicken.
Eben, es geht ja dort vor allem um Geld, weil Briefe werden immer weniger verschickt. Eben der tägliche Pöstler ist Schweizer Tradition. Früher, sogar wenn ich mich recht erinnere, sogar zweimal am Tag. Und seit 1981 einen berühmten Film in Amerika, wenn der Postman rings twice, mit Jack gut. Nicholson und Jessica Lange. Bei uns, he rings only three times a week.
Ja gut, aber ich glaube, das ist vernünftig. Da muss man einfach ehrlich sein, das ist der Strukturwandel. Wir wissen das alle, wir schicken ja keine Briefe mehr oder ganz selten. Und die Sachen, die per Post kommen, können wir einen Tag länger warten, das ist völlig klar. Aber ich glaube, noch einmal zurück zum Rösti, was wirklich, finde ich, ein Geheimnis ist von seinem Erfolg bis jetzt, weil du hast völlig recht, er ändert relativ viel, aber der Widerstand ist eigentlich nicht wahnsinnig da. Ich meine, also er schafft es schon noch recht gut, die Leute, die eventuell könnten Widerstand leisten, relativ schnell abzuholen.
Genau, und er hat dann über Medien geredet und hat dann klar gesagt, er sei schon ein bisschen gestört gewesen, verletzt worden, wo die SRG seinen Vorschlag für 300 Franken und die 200 Franken Initiative von seiner Partei, wo er im Komitee war, den Wind aus den Segel zu nehmen, total kritisiert hat. Der SRG-Generaldirektor Marchand ist ja vielleicht oder möglicherweise oder muss annehmen, sogar genau wegen dem vorzeitig zurücktreten. Und das hat er also ganz klar gesagt.
Absolut. Und er hat aber auch noch etwas anderes sehr klar gesagt, was er sonst wahrscheinlich dir auch gesagt hat, aber einfach unter vier Augen, dass er wirklich überzeugt ist, dass die Initiative durchkommt, wenn der Bundesrat nichts macht oder wenn es keinen Gegenvorschlag gibt. Und das finde ich, dass er das on the record sagt. Ich meine, das ist eine Prognose, weiss man nicht, aber es zeigt schon, dass er den Ernst von der Lage wirklich anders einschätzt als das SRG, wo irgendwo das Gefühl hat, nein, nein, wir können auch da noch ein bisschen täubeln und sagen, das geht gar nicht. Und der Gilles Marchand hat also die Lage vollkommen falsch eingeschätzt.
Genau, und er schätzt so ein, und das ist seine Meinung. Das ist eine andere Meinung als die SVP, auch anders als das, was er früher vertreten hat. Und wird trotzdem nicht, so scheint es, einen halben SVP-Bundesrat.
Absolut nicht. Er ist, ich habe ja auch erlebt, jetzt in anderen Anlässen von der SVP, er ist extrem wohlgelitten und sie haben ihn gern und er gilt überhaupt nicht als einer, wo man Angst haben muss, dass er zu fest abweicht. Das heisst aber nicht, dass er nicht ab und zu Sachen macht, die die SVP jetzt weniger gut findet. Also wenn zum Beispiel die SRG ist ganz sicher ein solcher Fall gewesen. Aus meiner Sicht, aus deiner wahrscheinlich auch, 300 ist also noch moderat, oder? Also das ist eigentlich sehr moderat. Andere Leute hätten können sagen, wir gehen auf 270 runter, wäre immer noch besser gewesen als die Halbierungsinitiative. Und dort ist die SVP jetzt nicht unbedingt so glücklich, weil das ist eine wichtige Initiative für sie, wo sie eine gewisse Chance hätten, die jetzt zu gewinnen. Und da hat der Rösti jetzt innen eigentlich fast ein bisschen den Wind aus dem Segel wollen nehmen. Aber das SRG hat es nicht einmal gemerkt.
Genau, aber passieren wird es jetzt trotzdem. Wahrscheinlich wird das auch durchgehen. Reden wir über die AHV-Abstimmung. Noch selten in der letzten Zeit hat eine Abstimmung so hohe Wellen geworfen im Vorfeld. Ganz interessante Umfragen sind immer noch klar für ein Ja. Die SVP-Führung ist auch klar dagegen. Die Basis ist klar dafür. Und da verzweifelt unser lieber Markus, wenn ich gestern eine Kolumne gelesen habe, oder?
Ja, 57%, immer noch nach der neuesten Umfrage. 57% von den SVP-Wählern würden Ja stimmen und das ist ja katastrophal. Und von dem her bin ich auch überzeugt, das ist der Grund, warum sie am Samstag sehr deutlich Parolen gefasst haben und sogar so weit gegangen sind und die Initiative der Jungfreisinnigen, die eine Rentenaltererhöhung vorsieht, dass sie sogar das ihrer Basis zumuten, zeigt ja, dass sie finden, du Basis, jetzt müssen wir langsam aufpassen, das geht nicht, das ist ein riesen Fehler. Und ich muss das sagen, ich schätze es auch so ein, strategisch wäre es eine Katastrophe, wenn da Gewerkschaften durchkämen. Der Pierre-Yves Meyer wäre wahrscheinlich für 4 Jahre der mächtigste Mann in Bern. Baum Schneider hätte ja eigentlich, wie er selber schon im Interview mit NZZ am Sonntag gut gesagt hat, das ist seine Bundesrätin, die hat er völlig im Griff. Er macht sie zur neuen Route Dreifuss, wie er versprochen hat. Also, diese Abstimmung ist für die Bürgerlichen wirklich wichtig.
Also, aber es zeigt doch, und das ist doch bemerkenswert, und das tut dir offenbar so weh, der Graben zwischen der Führung und der Basis von der SVP ist noch nie so deutlich gewesen.
Nein, das tut mir überhaupt nicht weh. Also erstens,
ja,
tut's mir nicht
gestern, weh. Wenn ich deine Kolumne gelesen habe, hast du das Gefühl, du hast einfach... mit Tränen geschrieben.
Nein, sicher. Das ist ein herzig. Nein, ich habe noch nicht gebrüllt. Nein, ich habe es mit Vergnügen geschrieben. Nein. Es ist einfach ganz wichtig, dass man diesen Leuten, die ich total verstehe, dass sie finden, hey, wir sind jetzt so viel mal zu kurz gekommen und ich kenne sehr viele Leute, ältere Leute, die sagen, jetzt lange zum, die total bürgerlich sind, dort denen sogar freisinnig, die einfach sagen, jetzt lange zum mal, jetzt wollen wir auch mal etwas für uns. Das verstehe ich ja, das Gefühl. Aber die Reaktion ist vollkommen falsch, weil aus meiner Sicht macht man eben alles das noch stärker, was uns viel Probleme macht.
Aber wenn der Christoph Blocher, Multimilliardär, wie wir wissen, sagt, ich hätte auch gerne eine 13. oder 14. AHV-Rente, mit diesen zusätzlichen Einnahmen könnte wahrscheinlich auch der nächste Anker oder Hodler nicht finanzieren. Nicht einmal mit einer 35. AHV-Rente im Jahr.
Ich habe es ja ausgerechnet. Ich glaube, er kann in einer Stunde verdient er schon wieder eine 13. AHV-Rente. Also er hat sicher nicht die Sorgen. Aber es ist der wichtige Punkt, oder? Es ist eine unglaubliche Geldverschwendung, wenn man vielen Leuten Geld gibt, die es jetzt wirklich nicht so brauchen. Und die Leute, die es brauchen, da können wir ja grosszügiger sein. Da habe ich habe kein Problem, wenn man würde sagen, EL wir erhöhen. Oder ich habe auch kein Problem, wenn man sagt, der Zugang zu EL muss jetzt noch
ein bisschen leichter gemacht werden. Ergänzungsleistungen.
Genau. Ergänzungsleistungen. Habe ich kein Problem. Aber dass man Kopfendeckel allen, die es nicht brauchen, du und ich eingeschlossen, dass man da einfach noch Geld ein bisschen verteilt und das kostet uns so viel, das ist wirklich dumm und vor allem ist es dumm, weil eben die Mehrwertsteuer geht rauf, die Lohnprozente gehen rauf und das sind die einfachen Leute, die das zahlen, das sind nicht Milliardäre.
Gut, über das haben wir schon 2-3 Mal geredet. Ich wollte jetzt über die politischen Konstellationen reden, auch Baum Schneider, eine linke SP-Frau, als das ist sie gewählt worden, vertritt jetzt die Meinung vom Bundesrat dagegen mit starken Argumenten, das ist das Kollegialitätsprinzip. Aber ich finde das stossend eigentlich. Wenn man weiss, da tritt jemand auf, gibt gute Argumente und eigentlich hat sie ganz eine andere Meinung. Ich finde, das ist irgendwie ein Fehler in diesem System. Das sind doch Leute, wo man Respekt haben und wenn man weiss, die erzählt uns etwas, was sie überhaupt nicht glaubt.
Ja gut, aber das ist immer am Anfang, wenn jemand neu gewählt ist und neu im Dossier ist. Das ist ja jetzt beim Rösti der Fall. Ich meine,
der hat eine andere Meinung.
Nein, der war im Komitee für die Halbierungsinitiative. Der hat an das geglaubt und jetzt ist er anderer Meinung geworden, weil er auch Bundesrat ist.
Nein,
und das finde ich normal.
Ist jetzt. Aber Baum Schneider ist ja ganz, das ist jetzt ein zentrales Thema. Das andere ist eher ein Randthema. Ein zentrales Thema von dieser Partei. Und sie vertritt Genau das Gegenteil, ist in das Departement hineingerutscht, hat das wollen und gerade als erstes macht sie das. Ich finde das stossend, also ich weiss nicht, wenn es du im Bundesrat wärst, Markus, stellen wir uns das vor, und du müsstest so eine SP-Vorlage gegenüber dem Volk vertreten, wie wäre das für dich?
Ich könnte das super.
Ja, das glaube ich dir.
Ich habe mit 25 das Gleiche gedacht, ich könnte einfach wieder so ein bisschen infantiler werden und dann gehört sie das. Nein, das finde ich jetzt nicht so schwierig und das ist eine Stärke von unserem System. Ich meine,
ich finde es schwach.
Nein, schau, das ist schon der Witz von der Kollegialität, dass alle wissen, die Bundesräte, die haben nicht immer die gleiche Meinung wie der Gesamtbundesrat und trotzdem tun sie sich disziplinieren und deshalb ist das auch immer so ein Thema, wenn einer abweicht und ich finde, das sollte jetzt nicht zu häufig, ab und zu dürfen sie das, aber das jetzt das, was Baum Schneider erlebt, das ist jetzt wirklich etwas, was immer wieder passiert, das finde ich jetzt nicht schlimm. Aber du hast ja vorhin gesagt, noch wegen dem Politischen. Gut, was politisch ist, was ich katastrophal finde, ist der Auftritt von der Wirtschaftsverbände, wo praktisch noch nichts gemacht haben. Sie haben zwar die Kampagnen angestoßen, aber man hört nichts, man merkt nichts. Also Gegner von dieser AV-Ausbauerhöhung, Initiativen von den Gewerkschaften, hört man gar nicht. Und was ich auch nicht gut finde, ist, dass die FDP, meine FDP, fast nichts macht. Man hört nichts von denen. Dabei wäre das jetzt wieder mal ein gutes Thema, wo der Freisinn einig ist, wo er vorgehen kann, wo er sagen könnte, wir tun jetzt einfach die 20%, die uns gut finden, maximal mobilisieren. Nichts ist da. Man hört nichts. Man hört jetzt wieder mehr von der SVP, wo ich finde, hat jetzt auch wieder etwas gemacht, was eigentlich für den Freisinn nicht so gut ist. Die SVP zeigt sich als superliberal in dieser Frage. Es gibt ja immer wieder Leute, die sagen, ja, die sind gegen irgendwelche Einbußen bei der AHV. Nein, die sind also so neoliberal wie die Jungfreisimpel.
Also, ich will gleich noch meine Meinung dazu sagen, zum grundsätzlichen eben Problem, das Kollegialitätsprinzip. Ich könnte das nicht, ich wette das nicht, opportunistisch auftreten. Und darum bin ich froh, dass ich Journalist geworden bin, der das nicht machen muss und nicht Politiker. Aber du im Herzen wärst lieber natürlich Bundesrat und würdest einfach alles machen, um die Position
zu durchziehen. Also erstens, wenn ich Bundesrat hätte wollen werden, hätte ich schon mit 25 müssen anfangen, politische Laufbahn. Nein, das ist nicht das Thema. Das Zweite finde ich, also finde ich lustig, was du sagst, weil du bist immerhin noch ein guter Moderator. Ich bin ein miserabler Moderator. Ah. Warum? Nein, jetzt
ernsthaft. Wenn du immer reinredest.
Nein, das machst du auch.
Die ganze Sendung
lasse ich
dich jetzt reden.
Nein, aber ich kann wirklich mit meiner Meinung gar nicht hinter den Berg halten. Ja. Da finde ich, hast du ein bisschen mehr Disziplin.
Gut, reden wir über ein anderes Thema. Gaza-Krieg, etwas Neues ist passiert Ende letzter Woche. UNO-Mitarbeiter, die UNRWA, das ist dort die Organisation, 13'000 Mitarbeiter in Gaza für die humanitäre Versorgung von der Bevölkerung. 12 Mitarbeiter hat Israel können nachweisen, dass die aktiv am 7. Oktober mitgemacht haben. Und man muss annehmen, dass das natürlich nur die Spitze vom Eisberg ist, weil die Hamas, die regiert total in Gaza und ist natürlich auch der UNRWA total vertreten. Israel hat das müssen publik machen. Verschiedene Länder haben gesagt, jetzt unterstützen wir die UNRWA nicht mehr unterstützen. USA, Großbritannien etc. Die Schweiz zögert noch. Und die Frage ist, wie jetzt das Ganze sich weiterentwickelt. Weil Israel hat natürlich die Verantwortung jetzt für die Bevölkerung, für die Versorgung von der Bevölkerung dort. Sie haben denunziert, dass die UNO nicht klar ist und neutral ist, wie sie sich immer geben will, sondern ganz klar dominiert ist von Palästinensern und vor allem auch von Hamas. Aber andererseits, sie müssen mit denen zusammenarbeiten, damit nicht eine weitere humanitäre Katastrophe dort passiert.
Gut, aber das wäre doch jetzt wieder mal die Stunde vom Schweizerischen Roten Kreuz. Nicht vom Schweizerischen, aber vom Roten Kreuz. Und da könnte jetzt zum Beispiel die Schweizer sagen, jetzt schauen wir mehr, dass wir das übernehmen. Und die UNRWA, da zahlen wir erstens auch nichts mehr. Weil ich meine, das weiss man jetzt schon so lange. Die Kritik an dieser Organisation ist alt. Und sie ist nicht nur von Israel, sondern sehr viel, wir haben übrigens auch darüber geschrieben, sehr viele Medien, sehr viele Politiker haben darauf hingewiesen, dass die Schulbücher finanzieren, die total antisemitisch sind. Es ist eine ganz grusige Organisation. Die muss man sowieso ersetzen. Man muss die ersetzen.
Aber man kann die fast nicht ersetzen.
Man kann doch die ersetzen. Man kann doch so viel Hilfswerk.
Nein,
kann man
doch. Ich habe das erlebt. Ich war selber in Jerusalem, Ost-Jerusalem, beim Hauptquartier dort. Und die haben da Präsentationen gemacht. Total anti-israelisch. Warum? Weil nur so haben die sich können in diesen Palästinensergebieten überhaupt halten. Weil wenn sie dort etwas anderes gemacht hätten, wären die dort irgendwie persona non grata gewesen. Also ist ganz klar von der Struktur her müssen die einseitig auf der Seite von der Hamas sein.
Ja, aber das geht doch nicht. Roger, das geht doch nicht. Erstens, die UNO ist Kopfendeckel. Eine grosse Organisation, die sich könnte leisten, sich auch mit den Palästinensern anzulegen. Zweitens, wenn das Rote Kreuz in den letzten 150 Jahren so reagiert hat, wie du jetzt gesagt hast, dann wären wir irgendwie im Zweiten Weltkrieg auf der Seite der Nazis gewesen. Im Kalten Krieg hätten wir irgendwie immer gemacht, was die Amerikaner haben wollen. Das ist doch der Witz von einem Hilfswerk, dass du neutral musst sein.
Aber das kann nicht sein. Dann sollen
die Palästinenser sich selber helfen.
Das sind 13'000 Mitarbeiter und an der Spitze hat es ein paar Europäer.
Ein Schweizer.
Genau, und noch ein paar andere, ja, die sich natürlich mit seinen Mitarbeitern gutstellen muss, die natürlich auch Palästinenser sind, wie man jetzt weiss. Die haben sich nicht einmal zurückgehalten am 7. Oktober, haben sich gezeigt dort, sind auch zum Dienst aufgefordert worden. Man hat dann Mails gefunden, Telefon hat man können ablösen, dass die Hamas denen den Auftrag erteilt hat. Und man hat mal früher, ganz am Anfang von dem Krieg, hat es geheissen, Benzin hat es nicht in Gaza. Jetzt sei Benzin gestohlen worden aus einem UNRWA-Lager. Die UNRWA hat das rausgegeben in einem Mail. 2 Stunden später ist das gelöscht gewesen. Logisch! Die sind unter der Kontrolle immer gewesen von der Hamas. Und, der Herr Gutierrez, unser Chef von der schlimm, UNO, der sich ganz klar geäussert hat, wo immer das beklagt hat, was dort passiert, der hat das einfach nie im Griff gehabt.
Ja, aber ich finde, Roger, ich verstehe dich nicht. Also alles, was du sagst, sagt doch einfach, auflösen die Organisation, fertig.
Aber es
und
muss etwas passieren.
Die Leute, die arbeiten für das Hilfswerk, die dürfen nicht Palästinenser sein, die dürfen auch nicht Israelis sein, die sollen Chinesen sein oder Thailänder oder Schweizer, ist mir völlig egal. Aber das geht doch nicht, dass ein Hilfswerk sich so einseitig festlegt auf eine Gruppe im Krieg und sich dann noch eben lässt irgendwo Befehl erteilen und so weiter. Und ich würde einfach sagen, ich muss nicht dir sagen, aber ich sage es den Hörern, einfach, dass die Leute wieder mal wissen, was am 7. Oktober passiert ist. Lesen Sie mal den Artikel, du hast sicher gelesen, die Recherche von der New York Times, was passiert ist am 7. Oktober. Da wird es euch so schlecht, ihr könnt nachher wochenlang nicht mehr schlafen. Und wenn ihr wisst, dass Leute, UNO-Mitarbeiter, auch noch mitgemacht haben dort, dann kann man Kopfendeckel als Chef von dieser Organisation, der Schweizer, der das gesagt hat, dann kann man doch nicht mehr mit gutem Gewissen so eine Organisation überhaupt noch führen.
Genau, er hat jetzt erst gehandelt, nachdem die Israeli die Beweise vorgelegt hat, Herr Lazzarini, vorher offenbar hat er das nicht gewusst oder nicht wollen wissen. Also, der Krieg geht weiter, es gibt jetzt wieder Diskussionen um Waffenruhe und Geiselfreigabe, aber da müssen wir eben doch über mal etwas anderes reden, über den Herrn Netanyahu und Hardliner. Er verfolgt neben seinen politischen und persönlichen Zielen das Laufen der Verfahren gegen ihn wegen Bestechlichkeit, will alles verzögern, auch Diskussionen über das Verschulden vom Versagen vom 7. Oktober. Und wir haben das schon lange im Vorfeld haben wir uns immer ein bisschen gestritten über das. Du bist immer auf der Seite von Netanyahu. Ich habe gesagt, nein, das ist Gift für Israel. Ganz klar, was jetzt passiert ist, ist die Schuld von Hamas. Aber wer eine Art Mitschuld hat, dass das passiert ist am 7. Oktober, da bin ich überzeugt und die Israelis sind auch überzeugt, ist der Herr Netanyahu, der sich an sein Amt klammert und das ist zum Schaden von Israel.
Das könnte sein. Das könnte sein. Und von dem her, wenn es der Netanyahu sehr, sehr ernst meint mit seiner Liebe zu dem Land, ist es vielleicht jetzt Zeit, selber zurückzutreten. Das wäre wahrscheinlich die gute Lösung. Glaube ich jetzt mittlerweile auch. Ich glaube auch, dass es sehr, sehr viel Misstrauen gibt in Israel selber. Etwa die Hälfte der Israelis glauben nicht, dass er das Beste macht für das Land, sondern er macht
seine
das Beste für sich.
Seine Umfrageresultate sind verheerend im
Moment. Ja gut, Umfragen glauben wir beide nicht. Aber es ist so, er ist eine Belastung. Oder? Es geht eigentlich nicht, dass jemand Krieg führt und so starke persönliche Interessen hat. Deine Sinn, wo man nicht genau weiss, wie wichtig sind sie. Tut er wirklich jetzt militärisch entscheiden? Tut er politisch intelligent entscheiden? Oder tut er wirklich nur entscheiden, um sich selber an der Macht zu halten und diesen Prozess auszuweichen und so weiter? Es wäre meiner Meinung nach eine patriotische Tat, wenn er jetzt einfach zurücktreten würde. Es gibt genug fähige Leute in Israel, auch aus seiner Partei, die eine Altparteienregierung nachher führen könnten.
Jawohl, also da wären wir uns ja fast wieder einig und das findet ja nicht nur in Israel statt, das so ein Drama, so eine Person, die alles nur in erster Linie für sich macht, findet ja auch an einem anderen Ort statt, in Amerika, und darüber reden wir 15 Sekunden.
Einfach keine Geschäfte mit dubiosen Unternehmen abschließen. Einfach ESG-Risiken identifizieren. Einfach nachhaltige Geschäftsbeziehungen aufbauen. Einfach aktiv gegen Geldwäsche vorgehen. Und einfach den eigenen guten Ruf pflegen. Lassen Sie Compliance-Daten für Ihr Business arbeiten. Daten von Dun & Bradstreet. dnb.com/ch.
Der Trump, der zum dritten Mal antritt, um Präsident zu werden, hat einen grossen Wahlkampfschlager, nämlich Chaos an der Grenze. Im Moment 10'000 illegale Einwanderer pro Tag. Und er bezeichnet das als totales Versagen von Biden natürlich. Aber jetzt hat der Kongress, und zwar von beiden Seiten, Demokraten und Republikaner, eine Lösung wollen finden oder sind dran. Nach 40 Jahren, die letzte Lösung in Sachen Grenzen, ist 1986, also noch unter Ronald Reagan gewesen. Aber jetzt hat man eine auf dem Tisch. Details kommen wahrscheinlich erst heute oder morgen raus. Man könnte das anbringen und es braucht eben beide Parteien für so eine Lösung. Und jetzt kommt Donald Trump und sagt seinen Leuten, nein, das dürfen wir nicht machen. Wir müssen das Problem länger behalten, damit ich das im Wahlkampf aufbringen kann. Und wenn ich dann Präsident bin, dann löse ich das. Und das ist natürlich etwas, wo an Zynismus fast nicht mehr zu übertreffen ist. Das sage nicht nur ich, das sagen nicht nur republikanische Senatoren wie der Mitt Romney, sondern auch Trump-Leute wie der Lindsey Graham. Und jetzt bin ich interessiert, was der Markus Somm sagt.
Ich sage natürlich etwas ganz anderes. Erstens hast du nicht ganz richtig zitiert. Er hat nie gesagt, dass ich das haben für den Wahlkampf. Das tust du jetzt immer unterstellen.
Ja,
das
hat er natürlich nicht öffentlich gesagt. Er hat gesagt,
kein Deal ist besser als ein schlechter Deal.
Aber der Deal ist ja gar nicht...
Nein, das Entscheidende ist der Deal gut oder nicht. Und du hast vorhin gesagt, vom Kongress, nein, es ist so, man hat im Senat wahrscheinlich einen Deal, Detail weiss man nicht. Der Mike Johnson ist der Sprecher vom Repräsentantenhaus, der hat am Samstag ganz deutlich gesagt, das, was ich gehört habe, was in diesem Deal drin ist, langt uns Republikaner nicht. Das ist tot, sobald es ins Haus hineinkommt. Also das hat nicht nur mit dem Donald Trump zu tun, sondern es hat auch zu tun mit den Republikanern im Repräsentantenhaus. Und ganz ehrlich muss ich dir sagen, in dieser Situation, wo der Biden jetzt ist, würde ich als Republikaner auch alles verlangen. Alles.
Also gut, also der Mike Johnson, muss man noch sagen, ist einer von den Trump-Leuten, darum ist er gewählt worden, vom ganz rechten Flügel, ist auch einer, der sagt, die Wahlen sind gestohlen worden, 2020. Tatsache ist, die Republikaner und die Demokraten haben etwas, wo sie können jetzt eben durchbringen könnten.
Nur im Senat? Und,
nein,
nur im Senat?
Ja, nur, also, nein, man muss so sagen, nur im Senat. Der Mike Johnson, muss man vielleicht noch erklären, er kann allein entscheiden, ob eine Vorlage überhaupt zur Abstimmung kommt. Also es kommt gar nicht zur Abstimmung, wenn der Trump-Mann sagt, es darf keine Abstimmung haben. Und das finde ich so schamlos und so schlimm, weil wenn man sagt, das ist das grösste Problem von Amerika, 10'000 am Tag, und der Donald Trump sagt, wenn ich komme, ich löse es. Er kann es ja dann auch nicht lösen, wenn er nicht Demokraten auf seiner Seite hat. Er braucht eben auch Demokraten dort und er will das machen. Und der Joe Biden, was hat er gesagt, Markus? Wenn das durchkommt, dann schliesse ich Grenzen. Das wäre das Schlimmste. Das wäre das Schlimmste für den Donald Trump. Dann wäre sein wichtigste Argument weg.
Schon das ist falsch. Der Joe Biden hat jetzt schon alle Möglichkeiten, das zu machen. Er ist Präsident, er muss Grenzen schützen, er könnte sie heute zumachen. Es ist eine Lüge. Es ist eine Lüge und das ist der Grund, warum der Deal wahrscheinlich nichts bringt. Weil der Deal geht zu wenig weiter, Republikaner, er wird nichts bringen. Und am Schluss hat dann der Joe Biden immer das Argument, dass er kann sagen, ich habe ja da jetzt eine gute Lösung gebracht. Dabei ist das keine gute Lösung.
Es ist nicht der Joe Biden. Es sind auch die Republikaner im Senat.
Noch einmal. Der Deal ist nur im Senat. Die Republikaner im Senat haben gewisse Sachen rausgeholt. Meiner Meinung nach hat der Mike Johnson einen Punkt, wenn er sagt, das langt nicht. Das ist normal im Verhandeln. Jetzt ist der Joe Biden so in der Defensive, weil er weiss, wenn er das Problem nicht löst, wird er abgewählt. Einfach abgewählt. Und zwar vielleicht sogar von der eigenen Partei und wird ersetzt mit einem anderen Kandidat. Weil es puff an dieser Grenze seit 3 Jahren. Das Chaos hat er 3 Jahre lang zugelassen. Es hat ihn nicht interessiert. Erst jetzt, wo die Republikaner Druck machen, ist plötzlich er bereit, da einen Deal zu machen. Und wie gesagt, Grenzen kann er jederzeit jetzt schon schliessen. Das ist eine Scharade von Joe Biden. Und es wird dort sicher nicht zum Deal kommen, wenn er nicht nachgibt. Er muss nachgeben. Und er, wenn du sagst, es geht nur um ihn selber, ja, der Joe Biden ist so einer, wie du vorher das geschildert hast.
Also nein, also es ist so, dass es braucht, wirklich, dass das Parlament die genauen Grundlagen macht und man hat seit 1986 das nicht mehr angepasst. Und was haben jetzt die Republikaner gemacht, um möglichst viel rauszuholen? Sie haben das verbunden mit der Hilfe an Israel, sie haben es verbunden mit der Hilfe an die Ukraine, nur die 3 Sachen zusammen. Jetzt haben wir es angebracht, angebracht im Senat, eben was im Repräsentantenhaus wird laufen, weiss man nicht. Es kann nicht nur eine Person dort allein entscheiden, die du jetzt erwähnt hast. Das müsste man dann sehen bei einer Abstimmung. Und jetzt wird das verhindert von den Republikanern.
Du weißt ja gar nicht, was drin steht. Weißt ja gar nicht, was drin steht in dem Deal.
Ja, du auch nicht.
Aber du sagst immer, da haben wir jetzt eine gute Lösung. Nein. Vielleicht ist das eine schlechte Lösung. Nein. Und das glaube ich an Mike Johnson. Wenn er sagt, es ist eine schlechte Lösung, dann glaube ich ihm das eher als Joe Biden.
Also gut, also erstens mal, er weiss es auch nicht, weil der Deal, die Details kommen erst heute raus und die republikanischen Senatoren, die das aushandeln, die finden es einen guten Deal. Und die Frage ist jetzt, eben ums Ego von Donald Trump, um seine Wahl zu ermöglichen, dass jetzt alles blockiert wird, inklusive die Hilfe an Israel und Ukraine. Wie findest du das, Markus?
Also Roger, wenn es so wäre, dann könnte der Joe Biden jetzt einfach genau den Deal machen, den Mike Johnson will. Der Mike Johnson hat ziemlich klar gesagt, was heisst. Sie müssen weiterbauen am Wall, sie müssen gewisse Sachen beim Asylrecht ändern und so weiter. Er hat ganz genau gesagt, was er will. Mal, es ist völlig klar, was die Republikaner wollen, Roger. Und wenn der Joe Biden will das Thema weghaben aus dem Wahlkampf, kann es heute beenden. Er kann heute schon ohne Deal sofort Grenzen wieder bewachen und normal bewachen lassen, wie das ein Bill Clinton gemacht hat, wie das der Barack Obama gemacht hat, wie das alle sämtliche demokratischen Präsidenten in Amerika immer haben können. Und dann ist der Joe Biden gekommen. 16'000 Leute sind noch über Grenzen gekommen, illegal, unter dem letzten Monat von Trump. Jetzt sind es 200'000. Der Joe Biden hat 3 Jahre lang nichts gemacht, völlig versagt, und er wird wegen dem abgewählt, zu Recht, weil er einer der schlechtesten Präsidenten ist, die es je gegeben hat, seit dem George Washington.
Seit Markus Somm erzählt eben solche Unsinn, weil der Vergleich zwischen dem letzten Monat von Trump und jetzt ist der, während Trump ist noch Covid gewesen, dort sind überhaupt keine Leute gekommen.
Durchschnitt ist 50'000 gewesen. Vor allem beim Trump ist 50'000 gewesen, über 4 Jahre hinweg. 50'000! Und beim Biden ist 200'000. Ja. Viermal mehr. Weil er die Grenzen nicht kann bewachen kann und jetzt so tut, als bräuchte er einen Deal.
Weil die Situation sich verschärft hat in Lateinamerika und weil Donald Trump gesagt hat, dass er Mauer bauen wird und Mexiko ist gar nicht pay for it und in 4 Jahren nichts angebracht hat. Also was jetzt abläuft, wenn das nicht durchkommt, der Deal, und Israel auch noch und die Ukraine darunter leidet, dann finde ich, dann ist es so katastrophal, und wenn du das immer noch verteidigst, dann verstehe ich es nicht mehr. Der Donald Trump meint ja, er könnte sich alles erlauben, er kann alles machen, den Deal kaputt machen, er kann alle Leute beleidigen etc. Jetzt ist er mal noch reingetrampelt, hat eine Frau beleidigt, wo er einen Prozess gegen sie verloren hat, hat sie wieder verunglimpft, kostet jetzt in lockere 83 Millionen. Das wird ein Treffen. Letzte Woche ist das Urteil gefällt.
Gibt es eine Berufung? Das ist
Berufung gibt es auch.
New York hat nur noch Känguru gerichtet. Denken alle daran, wenn ihr mal in New York ein Problem habt, schaut, dass ihr dort nie vor Gericht kommen müsst. Das ist etwa so wie im 13. Jahrhundert im Kanton Schweiz.
Also gut, das ist klar, wenn das Gericht gegen einen entscheidet, dann wird die Justiz kaputt gemacht. Natürlich gibt es Berufung, natürlich will er alles verzögern. Auch bei seinen 91 anderen Anklagen will er alles verzögern, bis nach dem Wahlkampf etc. Aber das tut ihm weh, weil was Donald Trump am nächsten ist, ist immer das Geld. Und jetzt gibt es einen weiteren Prozess in New York, wo er nochmal 200 Millionen kosten könnte. Und da könnte er eventuell wirklich bei der Uli kommen, Markus.
Ich glaube, du bist doch jetzt fest fixiert auf den Donald Trump. Es geht nicht um das. Wenn du eine Migration hast, jeden Monat 200'000, ist das ein Problem.
Enden.
Und wenn du dort Präsident bist und du heisst Joe Biden und du kannst seit 3 Jahren das Problem nicht lösen, dann bist du eine Flasche. Du bist ein Versager und solltest gehen. Und das ist das Thema. Und es hat nichts mit Trump zu tun, hat nichts mit seinen persönlichen Interessen zu tun. Es ist einfach der Joe Biden, der total versagt. Und du tust die ganze Zeit von dem ablenken und tust immer den kritisieren, der das kritisiert. Dabei ist das etwas, das man nicht halten kann. Also. Und das nächste Mal müssen wir dann noch über den Iran reden und den Joe Biden, weil auch dort siehst du, wie der Joe Biden versagt.
Also nochmal klar. Er sagt, wenn das Gesetz durchkommt, wo man eben die Details noch nicht weiss, niemand weiss es, inklusive auch Dan Johnson weiss es nicht, aber wo die Republikaner wollen im Senat, weil es vernünftige Leute sind, weil es ein drängendes Problem ist, weil sie es nicht aufs nächste Jahr rausschieben wollen, dann wird das erledigt. Und der Einzige, der das verhindert und offenbar immer noch einen Zugriff hat auf seine Kultleute, die Angst haben, dass sie von Donald Trump dann in den Vorwahlen bekämpft werden etc., die können das verhindern. Mit Wirkungen auch noch auf Israel und auf Ukraine. Und du, ich habe gehört, letzte Woche, republikanische Senatoren, weißt du, was sie gesagt haben? Wir haben bis jetzt noch gar nichts erreicht. Gar nichts. Wie sollen wir von unseren Wählern treten, wenn wir nichts erreichen? Ja, und jetzt wollen sie auch das noch verhindern.
Wir können trennen. Der Joe Biden, du tust das falsch darstellen, der Joe Biden könnte heute Grenzen zumachen. Er hat Macht, er braucht gar keinen Deal. Doch, und er will es nicht machen, weil er Angst hat, weil er in die Hose macht von seinen Linken. Wo er übrigens auch in anderen Sachen völlig versagt, weil er die Linken nicht mehr in den Griff gegriffen hat. Das ist das Thema.
Also, das Thema geht weiter. Also, ich bin entsetzt über das, weil ich habe wirklich gehofft, dass man Vernunft irgendwann einmal doch noch zum Zug kommen lässt. Aber der Donald Trump, der hat so eine giftige Einflussmöglichkeiten in dieser Partei, dass jetzt das auch noch verhindert wird. Wenn wir schauen, wie es weitergeht in einer Woche, wissen wir mehr, dann gibt es die Sendung wieder. Schönen Abend und viel Vergnügen im Programm von Radio 1.
Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.